Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit dem Weltkirchenmagazin.
Die Themen: Frankreich, Trauer um Kardinal Jean-Marie Lustiger. Rumänien, Abschied vom Patriarchen Theoktist I. Nordirland, eine neue Gesellschaft aufbauen, das fordert der emeritierte Erzbischof von Armagh. Aus dem Studio von Radio Vatikan in Rom begrüßt Sie ganz herzlich Mario Galgano. Hören Sie zunächst die Nachrichten, heute mit Stefan Kempis.
Kardinal Jean-Marie Lustiger ist tot. Der frühere Erzbischof von Paris starb in der Nacht auf Sonntag in einem Pariser Hospiz an Krebs. Er war 80 Jahre alt. Papst Benedikt XVI. Hat vom Tod Lustigers mit tiefer Bewegung erfahren. Das steht in seinem Beileidstelegramm. Der Verstorbene sei eine große Persönlichkeit der Kirche gewesen, der sein Leben großzügig in den Dienst am Volk Gottes gestellt habe. Die Suche nach Gott und die Verkündigung seien Lustigers Leidenschaften gewesen. Als Mann des Glaubens und des Gesprächs sowie als klar denkender Intellektueller habe er das missionarische Engagement der Gläubigen und Priesterberufungen besonders gefördert, so der Papst. Der Rektor der Pariser Moschee, Dalil Boubakeur, erklärt, er teile den großen Schmerz der Katholiken um einen Mann des Glaubens, der die großen Tugenden der Kirche Frankreichs verkörperte. Lustiger habe sich immer um herzliche Beziehungen zum Islam bemüht. Israels Botschafter in Paris, Daniel Scheck, nannte den Verstorbenen eine emblematische Gestalt des jüdisch-christlichen Gesprächs und einen großen Freund Israels.
Sie haben es in den Nachrichten gehört. Kardinal Jean-Marie Lustiger ist tot. Er war einer der profiliertesten Kirchenvertreter des 20. Jahrhunderts und ein großer des christlich-jüdischen Gesprächs. Kardinal Jean-Marie Lustiger wurde als Jude geboren und starb als katholischer Kardinal. Silke Schmidt kennt seine Biografie.
Aaron Lustiger, so nannten ihn seine Eltern, polnische Einwanderer, als er im September 1926 geboren wurde. Mit 11 Jahren bekam er eine christliche Bibel in die Hand, die er von vorn bis hinten durchlas. Dabei erschien ihm das Neue Testament als Fortsetzung des Alten. Mit 14 Jahren trat Aaron, trotz des Unverständnisses seiner Familie, zum christlichen Glauben über und nannte sich fortan Jean-Marie. Kurz darauf wurde seine Mutter in das KZ Auschwitz transportiert und dort umgebracht. 1954 die Priesterweihe. Lustiger ist anderthalb Jahrzehnte lang Studentenseelsorger an der Pariser Sorbonne. Da entdeckt ihn der neue Papst aus Polen. Er macht ihn zunächst zum Bischof von Orléans und beruft ihn dann, 1981, auf den Sitz des Pariser Metropoliten. Kardinal Lustiger wird zum engen Freund und Vertrauten Johannes Pauls und zu einer wichtigen Stimme des europäischen Christentums. Durch sein Gesprächsbuch Gotteswahl wird seine Biografie und sein Denken einer größeren Leserschaft bekannt. Zahlreiche Brücken hat der jetzt Verstorbene von Paris aus gebaut, von der Kirche zur modernen Welt zum Beispiel. 1995 wurde er Mitglied der Académie Française, vor allem aber vom Christentum zum Judentum, dem Credo seiner Kindheit. Seine jüdischen Wurzeln hat er nie verleugnet. 2005 begleitete er Benedikt XVI. Bei seinem Besuch in die Kölner Synagoge.
Er kannte den verstorbenen Kardinal Lustiger ganz aus der Nähe, Kardinal Jean-Louis Torrent, der Leiter des Vatikanrates für den interreligiösen Dialog. Im Gespräch mit Radio Vatikan sagt der Franzose Torrent:
Ich erinnere mich an Kardinal Lustiger vor allem als an einen großen Bekenner des Glaubens. Er hatte den Mut aufzuzeigen, wie fruchtbar der christliche Glaube für die französische Gesellschaft sein kann und wie viel er zum Gemeinwohl beitragen kann. Johannes Paul II. Schätzte ihn sehr und hat ihn immer wieder um Rat gefragt, vor allem im Vorfeld dieser Gebetstreffen der Religionen von Assisi. Der Papst hatte großen Respekt vor ihm und bewunderte seinen Mut. Lustigers Vermächtnis heißt: Habt keine Angst, in der Gesellschaft von heute Christen zu sein.
Thank you. Immer wieder hat Kardinal Lustiger auch auf die politischen Probleme Frankreichs hingewiesen. In seinem letzten Interview für Radio Vatikan sprach er über die Jugendkrawalle in den Banlieues, Kardinal Lustiger, am 10. April 2006.
Que le drame de notre époque, c'était que la jeunesse campait.
Die Jugend ist zum ersten Opfer geworden. Sie nutzt diese Revolten immer wieder und zeigt so, dass sie ein Erbe antreten muss, das sie nicht verdient hat. Ich denke, dass die Krise dieser Tage nicht auf schnelle Art und Weise gelöst werden kann. Meine persönliche Meinung, wir müssen in Frankreich den Preis bezahlen, den, so scheint es mir, alle entwickelten Länder zahlen müssen. Ich habe schon, als ich vor 25 Jahren zum Erzbischof von Paris ernannt worden bin, gesagt, das Drama unserer Zeit ist, dass die Jugend vor den Toren unserer Gesellschaft kampiert. Außerdem ist diese Abspaltung der Jugend sicher wichtiger als alles andere. Zum Beispiel die Zerstörung der familiären Gemeinschaft. Die Familie hat nicht mehr den gleichen Stellenwert wie vor 40 Jahren. Familie, Monogamie, Treue werden von der Mehrheit als rückständig empfunden.
Trauer auch in Rumänien. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung ist am Freitag der verstorbene rumänisch-orthodoxe Patriarch Theoktist I. beigesetzt worden. Die Trauerfeier in der Bukarester Kathedrale leitete das Ehrenoberhaupt der Weltorthodoxie, Patriarch Bartholomaios I. von Konstantinopel. Der Gottesdienst, an dem die Spitzen des rumänischen Staates sowie zahlreiche Vertreter christlicher Kirchen teilnahmen, wurde live im rumänischen Fernsehen sowie auf eine Großleinwand vor der Kathedrale übertragen, wo sich tausende Menschen versammelt hatten. Papst Benedikt XVI. Hatte den verstorbenen rumänisch-orthodoxen Patriarchen Theoktist gewürdigt. Am Sonntag sprach er beim Mittagsgebet des Angelus in seiner Sommerresidenz Castel Gandolfo mit Blick auf Theoktist von einer edlen Hirtengestalt. Der am letzten Montag Verstorbene habe Großes für die Beziehungen zwischen Katholiken und Orthodoxen geleistet, so Benedikt. Einer, der den Patriarchen gut kannte, ist der rumänisch-orthodoxe Priester Nicole Dura in Wien. Unsere Kollegen von Radio Stephansdom haben mit ihm über den Verstorbenen gesprochen. Ein Beitrag von Martin Paul.
Er war sicher ein ehrlicher Partner für den Dialog und ein aufgeschlossener Kirchenmann.
Die ökumenische Haltung Theoktists hebt Bischofsvikar Nicole Dura besonders hervor. Diese kam in den Begegnungen mit Papst Johannes Paul II. 1999 in Bukarest und 2002 in Rom zum Ausdruck. Dreimal hat der Patriarch Österreich besucht. Kritiker bemängelten Theoktists zu große Nähe zum Regime Ceausescu. Angesichts dessen erinnert Bischofsvikar Dura daran, dass es Schatten und Fehler bei allen Menschen gebe, dass man aber Gott das Richten überlassen solle. Die Zeiten, in denen Patriarch Theoktist die rumänisch-orthodoxe Kirche zu leiten hatte, seien alles andere als bequem gewesen.
Er ist Patriarch geworden in 86, wenn in Bukarest und in anderen Städten Kirchen demoliert wurden vom kommunistischen Regime. Und er ist Patriarch geworden und er hat diese 3 Jahre in diesem Zustand gelebt. Und dann, auch mit dieser Wende, war auch keine bequeme Position für ihn. Ist 3 Monate weggegangen, in einem Kloster zurückgetreten und dann ist wieder zurückgekommen und so weiter. Aber ich bin überzeugt davon, wenn Patriarch Theoktist nicht im April 90 zurückgekommen wäre, würde die orthodoxe Kirche nicht einheitlich geblieben.
Die rumänisch-orthodoxe Kirche steht nun vor der Wahl eines neuen Oberhauptes. Mindestens 40 Tage müssen zwischen dem Tod des alten Patriarchen und der Kür seines Nachfolgers vergehen. Normal verstreichen dazwischen einige Monate. Bischofsvikar Nicole Dura über das Prozedere der Patriarchenwahl.
Der Patriarch wird vom allen Metropoliten, Erzbischöfe und Bischöfe gewählt. Alle sind potenzielle Kandidaten. Die Heilige Synode wird 2 oder 3 Kandidaten wählen im ersten Gang. Und dann aus diesen 3 Kandidaten oder 2 Kandidaten kommt diese sogenannte kirchliche nationale Versammlung, wo zwei Drittel Laien sind und ein Drittel Kleriker, Priester sind, Bischöfe. Und dort wird der zukünftige Patriarch gewählt.
Gute Chancen auf die Nachfolge des verstorbenen Patriarchen hat traditionell der zweithöchste Würdenträger der rumänisch-orthodoxen Kirche, der Metropolit von Iași. Auch Theoktist hatte dieses Amt bekleidet. Der derzeitige Metropolit von Iași, Daniel Ciobotea, hat bis zur Wahl auch die interimistische Leitung inne. Er verfügt über eine fundierte theologische Ausbildung auch an westeuropäischen Universitäten und steht seit langem in gutem Kontakt mit Kardinal Christoph Schönborn.
Das war ein Beitrag von Martin Paul von Radio Stephansdom Wien. In Rumänien sind nach offiziellen Angaben rund 82% der Bevölkerung orthodox, etwa 6% griechisch-katholisch und knapp 5,5% römisch-katholisch. Wir wechseln Thema. Nordirland ist anders, eine britische Exklave in der Republik Irland. Nicht die Regierung in Dublin hat hier das Sagen, sondern die Queen in London. Auch nachdem die britischen Truppen nach 38 Jahren Besatzung vergangenen Dienstag abzogen, bleibt der gesellschaftliche und politische Einfluss der englischen Krone weiter bestehen. Was die irischen Katholiken im Norden davon halten, das weiß Pater Max Capabianca.
Nach 38 Jahren hat Großbritannien seinen Militäreinsatz in Nordirland beendet. Vertreter der pro-britischen Demokratischen Unionistenpartei DUP würdigten die Verdienste der Soldaten in den zurückliegenden Jahren. Anders die pro-irische Partei Sinn Féin, die mit der DUP in der Regionalregierung zusammenarbeitet. Die katholischen Iren hätten die britischen Soldaten als Besatzer empfunden, sagten Sinn Féin-Sprecher. Der emeritierte Erzbischof von Armagh, Kardinal Cathal Brendan Daly, hat die Gewalt und Unruhen der vergangenen Jahrzehnte miterlebt.
There are many, many broken lives.
So viele Menschenleben wurden zerstört. Es gibt so viele traurige Witwen, so viele unglückliche Väter und Kinder. Wir müssen noch eine Weile warten, bis wieder die Normalität herrscht. Die Herausforderung ist sicherlich groß. Dazu braucht es einen Wechsel in vielen Herzen und Köpfen. Vergebung ist ebenfalls wichtig, aber es war ein langer Weg bis zur heutigen Beendigung des Militäreinsatzes. Und das gibt uns auch Hoffnung, denn mit der Hilfe Gottes werden wir den weiteren Weg finden.
Möglich wurde die Beendigung des Militäreinsatzes durch eine Einigung der einstigen Bürgerkriegsparteien, der pro-britischen Protestanten und der pro-irischen Katholiken. Diese hatten im Mai ein Abkommen zu einer gemeinsamen selbstständigen Verwaltung der Provinz geschlossen.
Unser Ziel muss nun lauten, eine Gesellschaft aufzubauen, in der jeder, egal welcher Konfession, Partei oder nationalen Identität er angehört, sich hier zu Hause fühlt, in diesem Teil von Irland.
Insgesamt 300.000 britische Soldaten kamen in der Provinz zum Einsatz, 763 wurden dort getötet. In den Jahren der religiös motivierten Gewalt waren zeitweise bis zu 30.000 Soldaten auf Nordirlands Straßen unterwegs.
Durch die Überschwemmungen infolge der verheerenden Monsunregen in Südasien sind bislang rund 1400 Personen ums Leben gekommen. Allein in Indien ertranken weit über 1000 Personen in den Fluten, wie das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF mitteilte. Im Norden Indiens sowie in Bangladesch und Nepal seien insgesamt 25 Millionen Bewohner von den Überflutungen betroffen. Das Rote Kreuz in Bangladesch sieht viel Arbeit auf sich zukommen. Das bestätigt Selva Ratnam, Mitarbeiter des Roten Kreuzes in Bangladesch.
Rund 270.000 Menschen in Bangladesch sind obdachlos und fast 90.000 Häuser sind zerstört worden. Was wir wirklich brauchen, ist Nahrung und Wasser, denn die einzigen Wasserquellen hier sind nicht mehr brauchbar, weil das Wasser nicht trinkbar ist. Und auch vor dem Monsunregen war es so, dass die Quellen in ganz Bangladesch nicht benutzbar waren. Das Problem mit dem Getreide ist dagegen, dass es zu viel Wasserzufuhr durch den Monsun gab. Dieses Problem wird auch für die nächste Ernte bleiben. Es wird noch weitere, schwer lösbare Probleme geben.
Die heftigen Regenfälle dauern seit Anfang Juli an. Dabei hat die Monsunsaison in Asien gerade erst begonnen.
Das Ausmaß der Katastrophe sei jedoch kaum abzuschätzen, berichtet auch der Pressereferent der Diakonie Katastrophenhilfe in Deutschland, Dominik Mann.
Die Situation in Südostasien, speziell in China, Nepal, Indien und Bangladesch, ist sehr dramatisch. Insgesamt spricht man von knapp 20 Millionen Obdachlosen. Ein Großteil der Menschen hat alles verloren, Haus, Hof, sämtliches Hab und Gut. Die ganze Existenz ist zerstört. Dazu kommt, dass in den betroffenen Gebieten ein Großteil der Ernte zerstört ist, dass dadurch auch die Gefahr besteht, dass ein Nahrungsmittelengpass droht, da die Menschen eben schlicht und ergreifend ihre Ernte nicht einfahren können und dann dementsprechend ihre Nahrung auch nicht mehr auf den eigenen Feldern holen können.
Experten gehen davon aus, dass die starken Monsunregen noch einige Monate anhalten werden.
Dazu kommt, dass vielerorts die Infrastruktur zerstört ist, teilweise komplett zerstört ist. Die Gas-, Wasser-, Stromversorgung ist nicht mehr intakt. Telefonleitungen sind nicht mehr intakt. Auch Straßen und Bahnlinien sind zerstört durch die Überschwemmungen. Jetzt gilt es eben, den Menschen schnellstmöglich Nothilfe zu leisten, also Notunterkünfte zu schaffen, sie mit dem Nötigsten zu versorgen, mit Plastikplanen, Wolldeckern, Kochgeschirr, Nahrungsmitteln, Trinkwasser. Und natürlich, die Gesundheitsversorgung ist natürlich auch zusammengebrochen in weiten Teilen, die Leute mit eben Medikamenten und dem medizinischen notwendigen Service zu versorgen.
Wir bleiben in Asien. Die Rote Khmer war eine Guerillagruppe, die 1975 in Kambodscha an die Macht kam und durch besondere Grausamkeit weltweite Bekanntheit erlangte. Sie selbst stellten sich als Kommunisten, zeitweise auch als Maoisten dar. Vergangene Woche wurde der erste offizielle Angeklagte wegen Mitgliedschaft bei der Roten Khmer verhaftet. Für die Überlebenden der Tragödie eine Genugtuung. Es ist aber ein Rennen gegen die Zeit, da die verbliebenen Roten Khmer, die größtenteils in Freiheit in Kambodscha leben, hochbetagt sind. Ihr Anführer Pol Pot starb bereits 1998. Silke Schmidt berichtet.
Die meisten Kambodschaner kannten ihn unter dem Namen Duch, doch eigentlich heißt er Kang Kek-hew. Duch war Leiter des berüchtigsten Gefängnisses Thul Slang, in dem rund 16.000 Menschen gefoltert und anschließend auf den Killing Fields getötet wurden. Seine Übergabe an das Tribunal zur Ahndung der Verbrechen der Roten Khmer stellt den ersten Schritt in dem Verfahren dar, seit das Rote Khmer-Tribunal vor einem Jahr offiziell seine Arbeit aufgenommen hat. Naidina, eine Überlebende der Guerilla, wartet auf die weiteren juristischen Schritte.
I'm waiting for this so long, so and
ich musste so lange warten. Jetzt möchte ich aber auch sehen, wie sich der Prozess entwickeln wird. Ich möchte auch sehen, wie das Tribunal die weiteren 5 Verdächtigen beurteilen wird.
Nach mehreren Verzögerungen wird nun für das kommende Jahr mit dem Beginn der Gerichtsverhandlungen gerechnet. Die Vereinten Nationen und Kambodscha hatten sich 2003 nach 7-jährigen Verhandlungen auf ein gemischtes Tribunal zur Ahndung der Verbrechen geeinigt.
Ich fühle mich noch nicht erleichtert, denn wir wollen die Wahrheit wissen. Und wenn wir die Wahrheit kennen werden, dann werde ich mich erleichtert fühlen, auch wenn ich 30 Jahre warten musste.
Und wie reagierte der Angeklagte Duch? Der freundliche alte Herr mit weißen Haaren und einem zahnlosen Mund ist sich keiner Schuld bewusst. Über die Herrschaft der Roten Khmer in Kambodscha würden viele Lügen verbreitet, behauptet er.
Sie hörten Weltkirchenmagazin. Am Mikrofon Mario Galgano. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.